über Rechtsextremismus reden. Der Podcast des Wissensnetzwerks Rechtsextremismusforschung.
In Deutschland finden in diesem Jahr in der Hälfte der 16 Bundesländer Kommunalwahlen statt. Politisch besonders im Fokus aber stehen drei Landtagswahlen in Ostdeutschland. Am 1. September in Sachsen und Thüringen und am 22. September in Brandenburg. Rechtsextremismusforschende und Akteure demokratischer Projekte blicken mit Sorge auf diese Landtagswahlen. Stehen einige Fragen im Raum. Zum Beispiel, welche Auswirkungen könnte eine mögliche Regierungsbeteiligung der AfD in den genannten Bundesländern auf den Arbeitsalltag von zum Thema Rechtsextremismus arbeitende Personen beziehungsweise auch das politisch-gesellschaftliche Klima insgesamt haben. Wer zum Thema Rechtsextremismus forscht, ist der Gefahr ausgesetzt, aus der extrem rechten Szene beleidigt, bedroht oder direkt angegriffen zu werden. Wir haben im Wissensnetzwerk Rechtsextremismusforschung im Juli und August 2023 eine Online-Befragung durchgeführt und haben Wissenschaftlerinnen in Deutschland gefragt, die in dem Feld Rechtsextremismus forschen bzw. zu den extremen Rechten forschen, welche Herausforderungen sie in ihrem Arbeitsalltag sehen. Und da wurde häufig genannt, dass die Bedrohungen und Angriffe aus der extrem rechten Szene bzw. die Angst davor für sie eine sehr große Herausforderung darstellt. In dieser zweiten Folge unseres VIRET-Podcastes über Rechtsextremismus reden, unterhalte ich mich mit einem Rechtsextremismusforscher, der in Sachsen arbeitet und mit der Situation konfrontiert ist, dass die AfD in den anstehenden Landtagswahlen dort möglicherweise die meisten Stimmen bekommt, also am politischen Einfluss gewinnen könnte. Er wird uns berichten, wie sich diese Situation aus seinem beruflichen und privaten Alltag auswirkt. Mein Name ist Dennis von der Wetering. Ich arbeite am Institut für Forschung und Entwicklung in der sozialen Arbeit der Hochschule Niederrhein, kurz SOKON, und arbeite dort im Wissensnetzwerk Rechtsextremismusforschung. Zudem arbeite ich am Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung in einem von der DFG geförderten Forschungsprojekt. Mein Gesprächspartner heute ist Professor Dr. Gerd Pickel. Gerd Pickel arbeitet ebenfalls im Wissensnetzwerk Rechtsextremismusforschung. Er ist Professor für Religions- und Kirchensoziologie am Institut für praktische Theologie an der Theologischen Fakultät der Universität Leipzig. Seine Schwerpunkte liegen im Bereich der Religionssoziologie, der Demokratie und der politischen Kulturforschung. Hallo Gerd, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr. Dass die persönliche Sicherheit von Rechtsextremismusforschenden gefährdet ist, ist eine spezifische Herausforderung, die mit der Arbeit in diesem Forschungsfeld einhergeht. Rechtsextremismus ist ein Thema, zu dem es vergleichsweise gefährlich sein kann zu arbeiten. Bevor wir hier ein bisschen tiefer einsteigen, Gerd, eine vielleicht etwas persönliche Frage. Wie bist du auf das Thema gekommen, zu Rechtsextremismus zu forschen?
Ich bin schon relativ früh zu dem Thema gekommen. Das war, als ich tatsächlich noch in Frankfurt-Oder war. Da war es sehr, sehr naheliegend, denn gegenüber der Universität in einem großen Kaufhaus und einer Kaufmeile, die war, haben rechtsextreme Gruppen sozusagen Werbung betrieben. Die Präsenz von Rechtsextremismus ist also etwas, was einem eigentlich gerade an bestimmten Orten immer wieder begegnet. Und das hat mich dazu gebracht, es mit dem zu verknüpfen, was ich auch wissenschaftlich noch mache. Ich arbeite zur politischen Kultur, zu politischen Stellungen. Und diese Überschneidung bringt dann natürlich dazu zu fragen, warum denken denn Leute so und warum machen denn Leute solche Sachen, die vielleicht aus Sicht von Demokraten ganz komisch klingen und eigentlich überhaupt nicht nachvollziehbar sind.
Was ist da so besonders interessant dran? Du hast ja gerade gesagt, dieses warum denken Menschen so und warum machen sie sowas? Was, gibt es so etwas, wovon du sagst, oh, das finde ich so interessant, das treibt mich so um?
Ja, also ich bin natürlich tatsächlich, da ich auch zur Demokratie forsche, ein sehr prodemokratischer Mensch. Meine Frau hat sich selbst mal, die ja auch in dem Bereich ist, als Demokratie-Ultra beschrieben und das könnte ich wahrscheinlich für mich auch in Anspruch nehmen. Und da macht es einen natürlich immer Sorgen, wenn man Antidemokratisches bemerkt. Das Zweite ist, es stellt sich natürlich immer die Frage, wenn ich sage, wir haben doch tatsächlich einen relativ weit ausgebreiteten Staat. Man hat vor allem, wenn man in anderen Ländern mal war, sieht man eigentlich, ich sage es jetzt mal in bestimmter Hinsicht, wie gut es einem geht. Und gleichzeitig wundert man sich, dass doch so viele Personen so sehr sind, dass sie tatsächlich nicht nur irgendwie die Regierung stürzen wollen, sondern ja eigentlich das System verändern wollen. Und wenn man auch nur ein ganz klein wenig, und das habe ich früher getan, tatsächlich irgendwelches Historisches gelesen hat und natürlich auch zum Nationalsozialismus, dann findet man das dann doch irgendwie bedenklich, weil man immer wieder dann Parallelen sieht. Und das macht mich dann betroffen und das bringt mich auch dazu, das genauer zu erforschen, auch natürlich mit dem Blick, was kann man denn tun? Einigen kann man gar nichts tun, die wird man nicht bekehren können, aber vielleicht bei Leuten, die eben auf dem Gebiet der Einstellungen, vielleicht so in Teilen mit den Einstellungen sympathisieren, aber eben noch nicht direkt im rechtsextremen Lager sind. Und das ist tatsächlich die Gruppe, die mich am meisten interessiert, wie man eben diese da noch ansprechen kann, wie man mit diesen überhaupt noch arbeiten kann, wie man auch eben ins Gespräch überhaupt kommen kann. Denn ich glaube, mit einem überzeugten Rechtsextrem kommt man das nicht. Das glaube ich nicht nur, das weiß ich. Aber mit jemandem, der eben an bestimmten Punkten in rechtsextreme Einstellungen hineingreift, das sind die Leute, mit denen man ins Gespräch kommen muss. Und wir sehen ja tatsächlich, wie weitreichend das ist. Wir bringen das häufig jetzt unter diesem Begriff Rechtspopulismus. Da wirkt ein bisschen beschönigt zusammen. Man könnte auch rechtsradikal sagen. Das war ja die frühere Nennung für rechtsextrem. Aber ich würde tatsächlich mit mehreren Kolleginnen auch den Weg gehen und sagen, was wir tatsächlich bei einigen Parteien mittlerweile in Europa sehen, das sind schon Parteien, die man durchaus dem Rechtsextrem oder mindestens dem extrem rechten Spektrum zurechnen muss. Und wenn die sozusagen Wahlerfolge haben, die vielleicht in Frankreich bis teilweise 40%, in Deutschland um die 15%, manche jetzt sogar ein bisschen höher gerade, und in anderen Nachbarländern sogar bis zur Regierung wie in Ungarn reichen, dann muss man sich, glaube ich, schon Gedanken machen, weil dann scheint es so, dass eben eine rechtsextreme Rhetorik und Angebote, die man dort hat, weiterreichen als sozusagen über den engen Kern von Rechtsextremisten.
Also es ist nicht nur die reine Forschung, du hast ja offensichtlich auch ein sehr praktisches Ziel, nämlich nennen wir es mal ein Trajekt oder so eine Umlaufbahn der Radikalisierung so früh wie möglich zu unterbrechen und wieder zurück ins, wenn man das so sagen kann, ins demokratische Lager zu holen.
Ja, wir haben tatsächlich gerade auch ein Projekt gemacht, das eben sozusagen deine, wie sagen wir es so schön, Radikalisierungsspirale betrachtet, also in der sozusagen die Wechselwirkungen bestimmter Effekte. Und was man da drin sehr gut sehen kann, also vielleicht hier jemand, der ja schon mal die Schriften von Julia Ebner in die Hand genommen hat, die diesen Begriff auch verwendet, die ja sehr schön auch gezeigt hat, wie die verschiedenen Gruppen sich aufeinander beziehen. Und wir haben tatsächlich da so ein Wechselspiel zwischen auf der einen Seite sozusagen Islamisten, die auf sozusagen die Ausgrenzung von Muslimen in Deutschland verweisen, vielleicht auch teilweise manchmal zu Recht durchaus. Und auf der Gegenseite aber Rechtsextremisten, die eigentlich vor allem eines tun, darauf zu verweisen, dass wir eine Überfremdung haben oder so etwas. Man braucht quasi Gruppen, mit denen man scheinbar relativ gut Werbung betreiben kann. Und für jemand, der auch sozusagen weiß, wie die Ergebnisse sind, zum Blick zum Beispiel gerade auf Muslime, also 50% der Deutschen fühlen sich vom Islam bedroht. Um die 40% würden sagen, denen wäre es sehr, sehr unangenehm, wenn ein Muslim bei ihnen einheiraten würde, also wenn die Tochter oder der Sohn einen mitbringen würde, dann weiß man, warum das ein Thema ist, das natürlich von Rechtsextremen besonders stark bespielt wird und das eben dann tatsächlich weiterreicht in die Bevölkerung, wo dann eben tatsächlich einzelne rechtsextreme, nationalistisch-völkische Überlegungen auf einmal Raum greifen. Und wie schnell das dann gehen kann, das kann man tatsächlich durchaus immer mal wieder beobachten, dass eine Demokratie dann durchaus auch kippt. Denn eine Demokratie ist etwas, was eben vom Bürger lebt. Und wenn die Bürger sich von ihr abwenden, dann ist sie halt dann möglicherweise bald keine Demokratie mehr.
Ja, ich habe so ein bisschen rausgehört, wie du in deiner Forschung vorgehst. Kannst du was so ein bisschen dazu erzählen, was für Methoden du verwendest, was für Materialien du heranziehst, mit wem du zum Beispiel auch redest und welche Ansätze du so verfolgst?
Also ich bin im Prinzip ein, wie man so schon sagt, ein harter Einstellungsforscher. Allerdings bin ich kein ganz harter Einstellungsforscher. Also in der Hinsicht ein dann doch wiederum eher weicher Einstellungsforscher. In dem Sinne, dass ich tatsächlich sehr stark theorieorientiert arbeite. Und Theorien sind einerseits die schon erwähnte politische Kulturforschung. Das ist für mich ein sehr wichtiges Set, aber natürlich auch die Rechtsextremismusforschung. Was da drin sehr stark eine Rolle spielt, sind sozialpsychologische Ansätze, weil diese einem durchaus weiterhelfen, gerade so radikalere Positionen zu verstehen. Weil im ersten Moment, wenn ich so ganz radikale Positionen habe oder Leute habe, die Verschwörungserzählungen von sich geben, dann ist es für Menschen, die an sowas nicht glauben, denken oder ganz in Anführungsstrichen ganz normal sich sozusagen die Welt bewegen, das ist nur völlig skurril. Also gerade bei Verschwörungserzählungen kann man das eigentlich so schön festmachen. Wir wissen natürlich, dass es Leute gibt, die ganz komische Sachen glauben. Das war früher beim Familienfest immer der komische Onkel, der da komische Sachen an der Ecke erzählt hat. Den hat man nicht so recht ernst genommen. Aber heute ist es eben so, dass wir mehr als diesen Onkel haben, sondern noch weitere Personen, die immer noch bei Familienfesten sind, aber jetzt schon sehr überzeugt Verschwörungserzählungen von sich geben und sagen, ja, das ist die Wahrheit. Und das zu verstehen, wie es dazu kommt, dass man an solche Sachen, die teilweise ja doch wirklich sehr skurril manchmal auch sind, glaubt, und die ja auch gerade für rechtsextreme Weltbilder sehr bedeutsam sind, Verschwörungserzählungen sind dann kernrechtsextreme Einstellungen, das ist tatsächlich ein interessanter Punkt. Und hierfür braucht man tatsächlich sozialpsychologische Erklärungsmuster, die eben viel damit zu tun haben, dass man sich selbst zum Beispiel depriviert fühlt, dass man sich als Gruppe depriviert fühlt. Und das ist eben auch die Spezialität in Ostdeutschland. Man fühlt sich in Ostdeutschland als Gruppe benachteiligt. Und wenn man Umfragen fragt, und das hat sich nicht sehr verändert seit 1990, dann sagen immer, wenn man mal fragt, sind die Ostdeutschen ein Bürger zweiter Klasse, dann stimmen in Ostdeutschland 70% circa zu. Sie sagen nicht, dass es mir persönlich schlecht geht. Da sagen sie meistens, nö, das ist eigentlich alles in Ordnung. Ich habe auch mein Auto abgezahlt oder so. Das kann man dann auch in Gesprächen noch erfahren. Aber wir als Ostdeutsche, wir werden benachteiligt. Von wem ist auch klar? Natürlich von denen aus dem Westen. Aber dieses Muster führt dann dazu, dass man sagt, na, ich muss auch was anderes machen. Ich muss doch gegen diese Regierungsparteien sein. Und dann finde ich Parteien, die eben tatsächlich radikalere Positionen haben. In Deutschland, da muss ich Nicht, muss man es ja nicht großartig verschweigen, ist, dass die AfD natürlich diese Rolle spielt. Und die mit Verschwörungserzählungen kommt, die man dann auch ganz gerne glaubt. Und in dem Moment, auch wenn man sich so depriviert fühlt, und dann kommen jetzt sozialpsychologische Ansätze gut zum Tragen, dann sucht man sich Gruppen, denen es ähnlich geht, mit denen man sich aber über andere stellen kann. Und die anderen, das sind natürlich jetzt in Deutschland, man sagt immer erstmal die Ausländer, aber in Deutschland ist ganz besonders die Muslime, die ja auch noch fremd sind, die irgendetwas wollen, was ihnen eigentlich gar nicht zusteht aus der eigenen Sicht. Und das ist tatsächlich etwas, was gerade für die Annäherung an rechtsextreme Überzeugungen eine wirklich bedeutende Rolle spielt. Und da kommen eben gerade diese sozialpsychologischen Ansätze gut zum Tragen. Und ich sage, wie kann man das denn verstehen? Naja, man kann so verstehen, dass wenn ich in so einer Gruppe bin und ich fühle mich anderen überlegen und ich kenne auch andere Leute, die sich denen ebenfalls überlegen fühlen, warum sollte ich denn meine Meinung ändern? Mir geht es doch da besser eigentlich dadurch. Deswegen ist es gar nicht verwunderlich, wenn wir mit unseren tollen Präventionsmaßnahmen kommen und wollen den Leuten helfen, sie sagen, nee, euch brauche ich nicht. Das ist genau das Problem. Man bringt nicht etwas zu ihnen, was sie eigentlich haben wollen, sondern sie fühlen sich eigentlich sehr, sehr wohl in dieser Position. Und das macht die Sache tatsächlich auch so schwierig mit rechtsextremen Einstellungen, mit rechtsextremen Haltungen und natürlich Gruppenbildungen umzugehen. Gerade in diesen Gruppenbildungen liegt eine doch beachtliche Stärke und Stabilität. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich besonders interessant finde, aber natürlich was auch wirklich auch besonders schwierig zu durchbrechen ist.
Ich möchte aber jetzt gerade mal auf eine andere Studie eingehen, nämlich von der Soziologin Theresa Lindenhauer von der TU Dresden und von ihrem Kollegen Thomas Lauchs von der TU Chemnitz. Die haben in ihrer Untersuchung 134 Personen befragt, die in der schulischen oder außerschulischen politischen Bildung in Sachsen tätig sind. Und die Studie kommt, ist ein bisschen allgemein formuliert, aber ist ein guter Aufhänger für unser Gespräch. Die kommt halt zum Schluss, dass die Bewegung des autoritären Nationalradikalismus rund um die AfD, aber auch solche Bewegungen wie Freie Sachsen und die Neue Rechte, die nutzen halt Angriffe auf Personen, die in der schulischen oder außerschulischen politischen Bildung tätig sind, um ihr antidemokratisches politisches Projekt voranzutreiben. Und jetzt habe ich mal eine Frage. Hast du das auch schon mal erlebt, dass du als Rechtsextremismusforscher von autoritären Nationalradikale rund um die AfD oder von Rechtsextremistinnen gezielt gestört worden bist in deiner Arbeit oder behindert worden bist, womöglich vielleicht sogar bedroht oder angegriffen worden bist? Und falls das so ist, kannst du uns da was zu erzählen oder vielmehr möchtest du uns da was zu erzählen?
Also tatsächlich muss ich sagen, ich bin direkt bedroht. In dem Sinne bin ich noch nicht worden. Ich habe tatsächlich sozusagen ein Potpourri aus E-Mails schon bekommen, so wenn ich meistens was geäußert habe, so dass ich das völlig falsch sehe. Meistens als ältere Herren muss man, kann man relativ gut dann schnell entschlüsseln, die einem dann schreiben, dass man, dass sie das ganz blöd finden und dass man das natürlich alles vollkommen falsch sieht. Das hat aber damit zu tun, dass ich hauptsächlich in Leipzig bin. Tatsächlich ist Sachsen ein nicht ganz einheitlicher Block, wobei der Großteil sehr einheitlich ist, aber Leipzig da sehr stark heraussticht. Klar, es ist in den Großstädten immer ein bisschen ruhiger noch und Leipzig ist tatsächlich ein Ort, wo sehr, sehr viele Linke sind, auch teilweise recht radikale Linke. Da trauen sich viele Rechtsextreme nicht unbedingt so gerne hin. Das muss man mal so hart sagen. Die sind da etwas vorsichtiger. Das bedeutet, dass sie ganz vorsichtig sind, so dass es sich eher auf sowas beruht. Aber was ich immer wieder feststelle, ist, wenn man zum Beispiel Vorträge hält, gerade hier im Gebiet, und das geht nicht nur mir so, sondern auch Kolleginnen, man hat immer zwei, drei, vier, fünf, meistens tatsächlich sind es ältere Herren, aber es kann auch gemischter sein, und Personen, die AfD-nah oder zur AfD gehören, dabei, die gerade bei ihnen unangenehmen Themen, also zum Beispiel, wenn es um den Islam geht oder wenn es zum Beispiel um Gender geht, dabei sind und natürlich sehr radikale Gegenpositionen sehr deutlich und relativ laut und meist als Erste zum Ausdruck bringen. Also das hat man relativ konsistent. Mehr geht man das nicht an. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass man ja versucht, so generell ein bisschen zu sagen, naja, Wissenschaft ist ja eigentlich auch nur Meinung. Und damit Wissenschaft so ein bisschen nach hinten drängt. Wer mehr unter Druck steht, ist tatsächlich, das kriegt man in Gesprächen mit zivilgesellschaftlichen Organisationen, eben diese, wenn sie im ländlichen Raum sind, sage ich jetzt mal, in der Fläche, weil dort der Druck wesentlich höher ist. Man sieht es ja auch, wir hatten ja jetzt gerade Europawahlen, wenn man sich die Karte von Sachsen mal ansieht. Oder zur Bundestagswahl, das ist noch sehr viel schöner. Da haben wir nämlich in Sachsen einen der zwei Lilla Points quasi in der Innenstadt. Dann haben wir einen grünen, einen roten und ein bisschen schwarz drumherum. Der Rest ist alles blau, bis auf ein bisschen schwarz in Dresden. Da sieht man relativ deutlich, dass das sozusagen zwei unterschiedliche Settings sind. Ich glaube, als zivilgesellschaftliche Organisation in Leipzig kann man sich gut behaupten, außerhalb Leipzigs ist es ein tatsächlich wirklich sehr schwieriges Geschehen. Das hängt damit zusammen, dass man sich eben auch klar machen muss, natürlich, dass die AfD in den Kommunen ja auch sehr stark ist und ja sehr explizit zum Ausdruck bringt, was sie vorhat, zum Beispiel Förderprojekte für Demokratie zum Beispiel zu streichen oder zu unterbinden oder auch zivilgesellschaftliches Engagement, zum Beispiel Jugendclubs oder etwas zu schließen. Also diese Form auch. Arbeit gegen Rechtsextremismus übrigens abzuschaffen. Das wurde jetzt von der sächsischen AfD für die Landtagswahl auch nochmal als Ziel ganz klar formuliert. Und da wird es natürlich dann viel, viel schwieriger, weil dann da und dort sind die in den Kommunen eben auch durchaus sehr, sehr stark vertreten und können auch systemisch, also institutionell Druck ausüben, Fördermittel entziehen, Fördermittel sperren. Das ist sozusagen ein Set. Das zweite ist dann tatsächlich, dass sie auch dort vor Ort natürlich auch direkt Druck machen können. Dazu suchen sie sich in der Regel besonders markante Personen aus, wo man dann schon mal mit ein paar Fackeln vor der Tür herumläuft oder generell da herumläuft, die Leute angeht direkt oder auch die Scheiben einwirft, wenn sie Geschäfte haben oder so etwas. Das kommt durchaus vor. Also es ist nicht so. Es ist nicht so, dass wir da quasi ein ruhiges Set haben, sondern da ist es tatsächlich für zivilgesellschaftliche Organisationen in so einer Art doppelten Drucksituation. Man hat einen institutionellen Druck und man hat per se möglicherweise einen persönlichen. Nicht immer, aber es passiert halt auch. Und wer ebenfalls unter Druck steht, und das ist tatsächlich die dritte Gruppe, sind Journalisten mittlerweile immer mehr. Da konzentriert sich tatsächlich sagen wir mal, das Schreiben von Briefchen, von Mails, von was auch immer, da ist es natürlich auch viel, viel höher, als es bei uns als Wissenschaftler ist. Wir als Wissenschaftler sind immer noch ein bisschen skurril scheinbar und wir werden vielleicht auch nicht so ernst genommen. Das ist vielleicht das andere auch, muss man leider mal so sagen. Wir sind scheinbar aus Sicht von AfD wie auch von natürlich gerade besonders Extremen nicht diejenigen, die man wirklich zentral bekämpfen muss. Da gibt es andere, die vor einem stehen.
Du hast es aber auch gerade noch mal angesprochen, dass Wissenschaft, das fand ich interessant, noch ein bisschen skurril ist. aber auf der einen Seite natürlich auch durchaus ein Druck ausgesetzt worden ist, oder zumindest so etwas wie einen Druck erfahren könnte. Macht das auch was mit dir? Hast du so Überlegungen, was könnte passieren?
Also man denkt natürlich schon drüber nach, und wenn man abends unterwegs ist, schaut man sich schon mal einmal mehr um, das ist ganz klar. Ich würde mal sagen, das macht mit mir weniger als mit meiner Frau, die tatsächlich etwas nervös ist, wenn ich nachts oder abends unterwegs bin. Ich habe gerade zu dem Thema auch mal vor 4, 5 Jahren mal mit anderen Kollegen, Steffen Keilitz und Oliver Decker, auch mal so eine Art Interview geführt. Wegen der Bedrohungslage. Das war der Moment, wo Steffen Keilitz ja von der NPD zum Beispiel verklagt worden ist, auch der dann immer sagte, da wurde er quasi ziemlich lahmgelegt, aber er meinte erstmal, so direkte Angst hat er nicht. Und das ist tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen das Set momentan, dass man sagen kann, so ganz direkt wird man nicht angegangen. Man kriegt diese Mails, man kriegt die Leute, die in den Veranstaltungen sind, aber meistens auch nur eine Minderheit darstellen, eher nervig als irgendwie gefährlich daherkommen, weil man eben tatsächlich hinter Journalisten und Politikern in der zweiten Reihe steht, würde ich tatsächlich so sagen. Also Politiker und Journalisten werden als wesentlich wichtiger von der rechten Seite wahrgenommen. Das ist sozusagen das Gute, was man sagen kann. Das bedeutet aber auch natürlich ein bisschen, wo man in der Reflexion feststellt, das, was wir machen, kommt vielleicht auch gar nicht so gut an, also so weit an, wie man es gerne haben würde. Das ist vielleicht das Zweite, was man da rausziehen kann. Das ist wieder ein bisschen beunruhigend in gewisser Hinsicht, aber ich glaube, das ist der Punkt. Ich denke, dass man auf der rechten Seite sehr gut wahrnimmt, was eine große Wirkung hat. Eine große Wirkung haben journalistische Reportagen. Also werden Journalisten sehr, sehr stark angegangen und Politiker, weil die einen direkten Zugang zur Macht haben. Das sind sozusagen die zwei Personengruppen, die man als zentral ansieht, und dann stehen wir dahinter. Was nicht bedeuten würde, wenn jetzt zum Beispiel in Sachsen, sagen wir mal, kann das ja auch mal durchspielen, die AfD an die Regierung kommen würde, dass sie nicht dann im Wissenschaftsbereich, wenn sie den Wissenschaftsminister stellt, natürlich schon darauf achten würde, wo sie eingreifen kann, zu verhindern, dass eben Seminare zu Rechtsextremismus, sondern eher zu Linksextremismus möglichst gegeben werden sollen oder so. Und dann könnte man nur sagen, Wissenschaftsfreiheit und so weiter, aber man weiß ja, wie das dann ist. Das ist dann gar nicht so einfach. Könnte eine sehr konfliktäre Lage werden. Ich denke, die würden das dann nicht auslassen. Und sie machen es ja zumindest an einem Punkt in ihrem Parteiprogramm sehr deutlich. Das ist die Abschaffung der Gender-Lehrstühle. Steht ja immer sehr schön im Programm drin. Das ist ja fast der Hauptteil Wissenschaft. Damit macht man deutlich, dass man natürlich dort schon auch Interessen hat. Aber viel zentraler ist natürlich Abschaffung des öffentlichen Rundfunks. Ist natürlich sozusagen die Regierungspartei zurückzudrängen, den Verfassungsschutz zu entmachten und aber auch Demokratieförderung zu streichen. Also es bedeutet, andere Gruppen stehen so etwas vor uns, aber das sollte einen nicht irgendwie sicher machen, dass es einen, wenn es weitergeht, nicht erwischt. Und man kann so ein bisschen sich ja auch anschauen, wie das so abläuft. Also wenn man nach Ungarn zum Beispiel schaut, dort hat eine Partei, die man durchaus zwischen rechtsextrem und rechtspopulistisch einordnen kann, ist dort an der Macht, und die haben natürlich genau Stück für Stück das gemacht. Das erste war im juristischen Bereich, beziehungsweise ziemlich zeitgleich haben sie bis zu 85% der Zeitungen unter ihrer Obhoheit bekommen. Das war wichtig quasi als erstes. Dann hat man sozusagen kritische Politiker versucht unter Druck zu setzen. Und dann hat man aber eben auch Institutionen, also das ist ja bekannt durch die CIU, die Central European University in Budapest, auch unter Druck gesetzt, weil diese eben dann zu demokratiefreundlich oder beziehungsweise aus der Sicht zu feindlich für die regierende Partei gesehen worden. Und die hat man so lange unter Druck gesetzt, Gelder gekürzt, bis sie nach Wien umgezogen sind. Und es ist auch so, dass die Akademie der Wissenschaften, da gab es auch eine längere Debatte in Ungarn, ja auch dann unter Druck gesetzt. Das bedeutet also, man ist nicht sicher an dritter Stelle, sondern man kommt halt einfach nur ein bisschen später dran, um es mal so zu sagen. Man muss sich ganz klar sein, die Ziellinien sind schon klar markiert.
Ja, da setze ich mal an diese später drankommen. Also es wird passieren, halt nur zeitverzögert wahrscheinlich. Was bedeutet das für eine Region, wenn es weniger Rechtsextremismusforschung gibt? Du hast es gerade aber auch schon gesagt, naja, muss man gucken, was für einen Impact wir überhaupt haben. Aber trotzdem, ich habe da irgendwie noch so eine vielleicht auch naive Vorstellung, dass die Forschung, die wir machen, durchaus etwas bewirken könnte. So, schauen wir mal in die Zukunft. Was bedeutet das für eine Region? Weniger Rechtsextremismusforschung.
Also ganz klar, es ist natürlich, wenn rechte Parteien sagen, sie wollen Demokratieförderprojekte abschaffen, wollen sie natürlich auch Projekte zu Rechtsextremismus abschaffen. Das ist natürlich sozusagen inkludiert, weil das ist das zentrale Ziel. Und natürlich entsteht ein Problem, ist die Sichtbarkeit von Rechtsextremismus wird natürlich geringer. Ich verlagere quasi den Diskurs woanders hin. Momentan versucht man den Diskurs sehr stark in Richtung Islamismus zu verlagern, was einem durchaus jetzt im Rahmen der Antisemitismusdebatten leider da und dort ganz gut gelingt auch. Das muss man eben auch fairerweise mal sagen. Und das ist tatsächlich auch so das Ziel zu sagen, nee, das sind ja eigentlich gar nicht die Rechtsextremisten sind gar nicht die Bösen. Und wir sind ja sowieso zwar keine Rechtsextremisten, wir sind ja konservativ, aber selbst dann wäre es gar nicht so schlimm, weil eigentlich sind die Linken ja viel schlimmer. Das ist sozusagen so ein Argumentationsset und das hat natürlich auch einen Grund. Man möchte natürlich auf diese Weise auch ein bisschen näher an konservative Parteien heranrücken, die ja durchaus auch mit der aus ihrer Sicht extremen Linken, und das ist tatsächlich schon relativ weit gefächert dann meistens, ein Problem hat. Und da macht es natürlich schon was aus, wenn, sagen wir, statt vier Rechtsextremismusforscher nur noch einer übrig ist und dafür haben wir drei Linksextremismusforscher. Das verändert natürlich dann nochmal die Debattenlage. Das muss man ganz klar sagen. In der Hinsicht macht das noch was aus und man muss sich klar sein, natürlich, wie ich vorhin sagte, wenn man eine Regierung ist, dann sorgt man dafür, dass zumindest da, wo man als Land eingreifen kann, die Forschung in eine andere Richtung verläuft. Dann fördert man halt Linksextremismusprojekte und nicht Rechtsextremismusprojekte. Und wird darauf achten, dass möglichst wenig Bundesprojekte, die mit Rechtsextremismus zu tun haben, hereinkommen. Und wie man das macht, das weiß ich noch nicht, aber in der Regel fällt einem doch immer einiges ein, um da Probleme zu erzeugen. Und ich glaube, das ist tatsächlich dann schon etwas, wo sich es bemerkbar macht, wenn wenig Forschung zu Rechtsextremismus vorliegt. Also man muss eine gewisse Resilienz tatsächlich auch mitbringen gegen rechtsextreme Anfeindungen, gegen eben die Personen, die in den Veranstaltungen sitzen oder die Mails, die man kommt und die man dann halt liest und zur Seite legt. Ich lege die bei mir dann immer schön ab, so als Liebespost, die man dann bei Gelegenheit mal kriegt man Ähnliches wieder. Man braucht diese Resilienz und man muss natürlich das Gefühl haben, dass daraus keine weiterreichende Bedrohung entsteht. Denn es ist ganz klar, manchmal kann ja nicht nur für sich selbst entscheiden, man entscheidet ja für die Familie mit. Und gerade in dem Moment, wo man daran denken muss, naja, die bedrohen nicht nur mich, die bedrohen zum Beispiel meine Kinder oder was, die auf dem Weg zur Schule sind oder so, dann verändert sich die Situation ja. Und das ist leider genau das Problem, dass das durchaus mit angesteuert wird. Und wenn wir zum Beispiel gerade auf die Ebene der Politiker schauen, die ja momentan stärker unter Druck stehen, und das sind ja wirklich viele, da geht es nicht nur gegen die Politiker, da geht es wirklich auch eben durch dieses Präsentsein im Umfeld darum, genau diesen Druck zu erzeugen, wo sich dann ein Politiker ist dann vielleicht auch ein Vater, der sich überlegt, soll ich das machen, wenn mein Kind hier jedes Mal durch eine Fackelmenge laufen muss? Dann überlegt man sich's, was man macht. Und das ist tatsächlich auch ein bisschen das Ziel dieser Aktion. Wie gesagt, da sind wir bisher noch nicht im Fokus, aber sehr weit weg sind wir auch nicht.
Ja, dieses Wechselspiel aus sehr bestimmte Drohung, also wirklich auch Ankündigung teilweise, aber auch sehr unbestimmte Drohung, nie wissen, es könnte jederzeit, aber vielleicht auch nicht, ist natürlich auch eine sehr bewusst gewählte Strategie, was auch sehr zermürbend sein kann. Wie können Rechtsextremismusforschende davor geschützt werden?
Das ist das Schwierige. So richtig schützen kann man sich nicht davor. Das ist ja, dass ich schon meinte, man braucht erstens schon mal eine gewisse Resilienz. Man muss sozusagen diese verbalen Sachen, da muss man relativ viel einfach wegdrücken können. Die natürlich anzeigbar sind, sollte man anzeigen. Das ist auch klar. Das sollte man auch tun. Das sollte man auch wirklich tun, denn nur dann hat es eine Wirkung, glaube ich. Aber so einen präventiven Schutz hat man nicht wirklich. Und selbst wenn man jetzt mit Personen aus der Polizei redet, die sagen, wir können eigentlich erst was tun, wenn das passiert ist. Und das ist die Schwierigkeit dabei. Und das ist natürlich auch genau die Idee hinter diesem Druck, der ausgeübt wird. Weil jeder weiß, eigentlich Präventiv auf Hilfe kannst du hier im zivilen Raum gar nicht setzen. Erst wenn dir einer eins über das Hirn geschlagen hat, erst in dem Moment kannst du was unternehmen. Wenn du Pech hast, du an die Vermummte und du kriegst sie auch nicht. Macht die Sache nicht besser. Also in der Hinsicht, das hat man nicht. Das ist eher so die Hoffnung, dass man erstmal gut durchkommt. Viel mehr hat man so nicht, weil alles andere ist immer erst sekundär. Das muss man sich, glaube ich, klar machen. Und das ist tatsächlich etwas, was sich natürlich auch junge Forschende da und dort schon überlegen, die dann auch dann natürlich fragen. Na, ich würde ja gerne in dieses Themenbereich gehen, aber bin ich da noch relativ sicher oder habe gerade eine Familie gegründet oder so das? Und da weiß man dann auch nicht so, was man als Rat geben soll in der Richtung manchmal. Generell würde ich jetzt noch sagen, momentan ist es noch sicher, aber das mag in 3 Jahren anders sein. Vielleicht sogar schon relativ viel schneller, weil wir ja über die Wahl gesprochen haben, wo man dann in einer Situation ist, wo man auch keinen institutionellen Schutz mehr unbedingt erwarten darf. Und das ist tatsächlich wirklich eine schwierige Situation. Es ist, das hat mein Kollege aus unserem Bereich auch mal sehr schön gesagt, ist halt was anderes, als wenn du über einfache Urteile des Bundesverwaltungsgerichts diskutierst. Das ist ein anderes Feld, wo wir uns hier bewegen. Das ist in dieser Hinsicht dann schon ein bisschen feuriger.
Ja, als du gerade erzählt hast, habe ich mich auch nochmal an das mulmige Gefühl erinnert. Wir haben Sozialraumbeobachtungen gemacht, wir haben uns Stadtquartiere angeguckt, wo es durchaus so sehr ja präsenten rechtsextremen Erscheinungen halt gab. Viele Aufkleber, Spookys überall, teilweise lauthalses Skandieren von national befreiten Zonen, Slogans, man kennt solche Sachen. Und was das Erschreckende war, wir haben eine Straßenbahnfahrt gemacht, die einmal quer durch die ganze Stadt ging. Und als wir dann durch die Viertel gefahren sind, wie sich die Atmosphäre, die Stimmung in der Straßenbahn verändert hat. Und wir auch gemerkt haben, als wir durchs Viertel gegangen sind, was für ein mulmiges Gefühl wir die ganze Zeit hatten. Also man ist angespannt, sehr angespannt. Und man guckt haargenau, wer da jetzt gerade neben einem steht, was da gerade passiert, etc. Also man könnte fast schon sagen, man rechnet permanent mit also dass es über die Tuchfühlung hinausgeht und eskalieren könnte. So ähnliches bei Beobachtung von Demonstrationen geschehen. Da habe ich in der Tat gerade noch mal drüber nachgedacht, als du das erzählt hast. Und da kam auch Überlegung, ob vielleicht auch da schon Ansatzpunkte sind für eine Hilfestellung, dass man es einfach mal thematisiert mit den Kollegen, weil bislang ist das so, wir wissen zwar alle, wo wir uns hinwenden können, wenn sich solche Gefühle festsetzen. Das kann ja auch irgendwann mal anfangen zu arbeiten, so, ne? Im Laufe eines Projektes, dass permanente Angst er sich so verfestigt, dass sie halt wirklich permanent ist. So. Das wissen wir ja alles, wo man sich da hinwenden kann, aber vielleicht tut er auch so etwas ganz gut, sich einfach stärker mit den Kolleginnen auszutauschen, darüber zu sprechen. Ich mache mal so einen kleinen Schwenk weg von der Wissenschaft. Du hast ja gerade schon gesagt, wir sind jetzt erstmal in der dritten Reihe. Wir haben ja zum Beispiel auch das Projekt Biber, was ja von Beate Köpper geleitet wird und an der Hochschule am Niederrhein angesiedelt ist. Die forschen ja auch qualitativ und quantitativ dazu, was Menschen, die sich beruflich oder aktivistisch gegen Rechts engagieren, womit die es halt oft zu tun haben. Und da wird halt auch viel davon geredet, dass solche Leute halt immer mit dem Risiko umgehen müssen, dass sie sehr stark angezweifelt, das wäre ja noch irgendwas, was man in so einen Diskurs packen könnte, aber vor allen Dingen auch unter Druck gesetzt, da haben wir es wieder, das sind genau die Mechanismen, die du halt beschrieben hast, sehr stark eingeschüchtert und bedroht werden. Letztendlich kann das also sehr gravierende Folgen haben, wenn man zum Thema Rechtsextremismus arbeitet. Es kann Einfluss auf Privatleben haben. Man muss mit Stigmatisierung, Einschüchterung, Markierung, Behinderung im Arbeitsalltag und ganz konkrete Bedrohungslagen umgehen. Und da habe ich jetzt noch mal eine Frage, Gerd. Und dennoch hast du dich dafür entschieden, Rechtsextremismus zu deinem Forschungsschwerpunkt zu machen. Was ist die Motivation dahinter?
Da knüpfe ich nochmal an etwas an, was ich vorhin schon gesagt hatte. Ich bin sehr, sehr stark pro-demokratisch eingestellt. Und ich habe wahrscheinlich in meiner Jugend so viele historische Bücher über den Nationalsozialismus und sonst was gelesen. Und ich möchte nicht, dass sowas wieder passiert, um es ganz einfach zu sagen. Das ist sozusagen ein Anreiz, der mich dazu bringt, zu überlegen, wie kann ich Leute erreichen, bevor sie bevor Sie tatsächlich diesen Weg in eine extrem rechte Karriere machen. Also wenn Sie sozusagen das erste Mal damit in Kontakt kommen, wenn Sie das interessant finden, wo kann ich die dann abholen, um zu sagen, naja, das könnte aber problematisch werden. Das ist etwas, was vielleicht auch für andere später problematisch ist und für dich vielleicht selbst auch. Und dazu finde ich, ist Forschung durchaus hilfreich. Da muss man einfach überlegen, wo kann man den Ansatzpunkt nehmen, denn es ist nicht so einfach. Es ist nicht mit durch einfache Gruppen getan, durch Gespräche, Prävention oder sonst was. Wir wissen, wie wenig wir da teilweise erreichen, und wie schwierig das ist. Und da brauchen wir eben, glaube ich, gerade Forschung, die uns Ideen gibt, wo man ansetzen kann, wo vielleicht auch so Brückenkonstrukte sind in der Diskussion, die man sozusagen angehen kann, wenn man sieht, okay, Rechtsextreme gewinnen die Leute ja nicht, weil sie sagen, das sind gut Rechtsextreme, wollt ihr das nicht auch sein? Sondern die sagen halt, naja, schau dir, wie diesen ganzen Muslimen, die herkommen, das ist doch fürchterlich. Oder dann müssen wir doch was dagegen unternehmen, gegen diese Überfremdung. Oder ja, glaubst du denn auch jetzt, wenn deine Tochter sollte jetzt auch irgendwie ihr Geschlecht selbst wählen? Das sind die Fragen, die quasi die Wege öffnen. Und diese anzusprechen und da Möglichkeiten zu finden, quasi eine Differenzierung ins Gespräch zu bringen, dass man eben nicht darauf sozusagen so rechte Überlegungen eingeht, hineinfällt oder sich dadurch eben in die Gruppe bewegt, das finde ich dann schon wichtig. Das ist sicherlich, da ist noch einiges zu tun, obwohl wir ja schon lange forschen zu dem Bereich, trotz allem ist noch immer einiges zu tun. So den richtigen Schlüssel hat keiner von uns, glaube ich, bisher. Wir haben so kleine Sachen, aber wir haben keinen großen Schlüssel, mit dem wir tatsächlich da den Einfluss nehmen können. Und das ist vielleicht auch immer so ein bisschen das Problem, sozusagen das Politik dann auch klar zu machen, wir können euch jetzt nicht sagen, das müsst ihr machen und dann haben wir weniger Rechtsextreme. Das funktioniert eben so tatsächlich nicht. Und wenn man dann sagt, das kostet viel Geld und einen langen Anlauf, dann merkt man wiederum bei Politikern, das ist nicht so gern gehört. Denn viel Geld will man nie ausgeben und ein langer Anlauf ist auch mal schlecht, gerade bei den Fördermechanismen, die wir momentan haben. Was sicherlich hilfreiche Konzepte wären, weil du hast es schon angesprochen gehabt, sind natürlich psychologische Hilfeleistungen, dass man dort Angebote hat, da hat sich auch einiges entwickelt. Aber eben auch das institutionelle Verständnis dafür, dass man natürlich bei Rechtsextremismus auch da und dort einfach auch mal klar eingreifen muss. Also wenn eben verfassungsfeindliche Symbole auf Demonstrationen gezeigt werden, dann muss man die nicht zwingend immer bis zum Ende laufen lassen, sondern kann man sicherlich da oder dort sozusagen auch schon mal eingreifen. Setzt natürlich voraus, dass meine Beamten wissen, was verfassungsfeindliche Symbole sind und die alle kennt. Das ist ja eben vielleicht dann auch eine Leistung, die wir als Wissenschaftler bringen können, dass man eben Kurse gibt, dass man Angebote kriegt, dass man eben tatsächlich in der Exekutive weiß, okay, das ist nicht in Ordnung hier. Das ist jetzt demokratiefeindlich. Das ist so der Punkt, wo sicherlich noch Luft nach oben ist, finde ich immer wieder. Denn was ganz klar ist, Rechtsextreme sind sehr nationalistisch, sehr auf Stärke ausgerichtet. Was sie ernst nehmen, ist, wenn die Polizei energisch gegen sie auftritt. Das nehmen sie ernst. Reden nehmen sie in der Regel nicht sehr ernst. Das ist leider das Problem. Und da zu beraten, das fände ich auch eine wichtige Aufgabe, die wir haben. Denn da merkt man, da kann man tatsächlich auch einiges bewirken an dieser Stelle. Ich glaube, das sind so die Bereiche, wo man noch etwas machen kann. Und natürlich wichtig tatsächlich auch, das hattest du ja schon angesprochen, die Vernetzung. Vernetzung ist sehr, sehr hilfreich, weil man doch vieles an Ideen bekommt, mit denen man vorangehen kann. Und das können dann auch nur Kleinigkeiten sein, wie man zum Beispiel seine Adresse so schützt, dass sie keiner einsehen kann und solche Geschichten, dass man die weitergibt, damit das eben andere auch vor Augen haben, um sozusagen auch diese Form des, sozusagen wenigstens kleine Formen des Selbstschutzes betreiben zu können.
Ja, ich denke auch, dass die Frage nach wie vor nicht mehr ganz so offen wie vor ein paar Jahren noch, aber noch immer relativ offen ist, wie Menschen und vor allen Dingen warum Menschen sich rechtsextremen Einstellungsmustern, Handlungen, Gruppierungen etc. Ja, anschließen und dass da noch einiges zu erforschen gibt oder vor allen Dingen auch weiterzuentwickeln. Und vor allen Dingen auch, und das hat mich gerade noch mal auch stark ins Denken gebracht, als du noch mal erzählt hast, das Verändern, das Verschieben der Diskurse und auch das Unsichtbarmachen von rechtsextremen Agitationen, rechtsextremen Formen, Muster und so weiter und so fort. Und mehr hin zu die extreme Linke, Muslime, das als großen, als zu den großen wissenschaftlichen Themen zu machen, wie wichtig es ist, dass wir uns noch weiter in die Diskurse einbringen, dass wir weiter aufzeigen, weiter sichtbar machen. Insbesondere auch, und jetzt haben wir wieder dieses, ich fand das mit der ersten, zweiten, dritten Reihe, ist auch ein sehr, sehr starkes Bild. Wir stehen zwar in der dritten Reihe, aber umso wichtiger ist es, glaube ich, auch, dass wir uns mit den ersten beiden Reihen noch stärker vernetzen, noch weiter in den Dialog gehen und austauschen. Ja, ich könnte jetzt noch weiterreden, lange auch, aber wir haben auch diesmal gesagt, wir möchten es ein bisschen kürzer machen. Ich glaube, wir haben alle wichtige Sachen angesprochen, gerade was du zum Schluss nochmal gesagt hast, das ist, da ist eigentlich alles drin. Ich möchte mich an dieser Stelle jetzt erstmal ganz herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und vor allen Dingen auch so offen, mit uns über deine Erfahrung, deine Sichtweisen und über deine Forschungsschwerpunkte gesprochen hast und möchte an dieser Stelle dir erstmal alles Gute wünschen. Ich möchte noch dazu sagen, wenn Sie weitere Informationen zu unserer Arbeit des Wissensnetzwerk Rechtsextremismusforschung haben wollen, wenn Sie sich dafür interessieren, wie wir arbeiten, wozu wir arbeiten, können Sie jederzeit und sehr gerne auf unsere Projektwebsite vorbeischauen unter www.wie-rex.de. Gut, ich glaube, das war's. Vielen Dank.